Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Es gibt Gemälde, die über Jahrhunderte Rätsel aufgeben. Dazu gehört auch Vermeers Mädchen mit den Perlenohrringen. Eine forensische Untersuchung sollte diese Rätsel lösen. Ob das gelungen ist, erfahren Sie gleich. Zoom-Konferenzen sind das große Ding der Corona-Krise. Wenn sich die britische Theatergruppe Forced Entertainment diesem Tool widmet, dann kann man davon ausgehen, dass das alles andere als langweilig ist, was man sieht. Zwei Thomas-Mann-Haus-Stipendiatinnen beschäftigen sich mit der Stadt nach Corona und siehe da, sie sehen die Sache ganz optimistisch. Jan Vermeer ist einer der berühmtesten niederländischen Barockmaler, aber auch derjenige, über den man ziemlich wenig weiß. Nur 37 Gemälde hinterließ er, Gemälde aber eben auch, über die man bis heute staunt. Bilder in den Museen werden sie sorgsam geschützt und vor denen sich Menschentrauben bilden, wenn nicht gerade ein Coronavirus dazwischen kommt. Vor gut 350 Jahren malte Vermeer auch das Mädchen mit dem Perlenohrring. Viele Rätsel hängen sich an dieses Bild. Jetzt wurde es durchleuchtet mit neuester Technik. Und Kerstin Schweighöfer, unsere Kunstkritikerin, hat sie sich genauer angeschaut. Konnten jetzt alle Mysterien gelüftet werden?
Nein, bei weitem nicht alle. Nicht umsonst heißt Vermeer ja bis heute die Sphinx von Delft. Aber es gab doch einige Erkenntnisse und die wichtigste, die hört sich so an.
One of our most amazing findings from the Girl in the Spotlight Project.
Unsere erstaunlichste Entdeckung haben wir im Hintergrund oben rechts gemacht. Da sind ganz schwache Linien zu sehen, die diagonal verlaufen. Und da ist die Farbe auch etwas anders. Uns standen modernste Techniken zur Verfügung. Und dadurch konnten wir herausfinden, dass hier einst ein dunkelgrüner Vorhang hing, der im Laufe der Jahrhunderte verblasst ist. Dadurch sieht das Bild heute anders aus.
This is what she looks like now.
Ja, das war die Leiterin der Untersuchung, die Konservatorin vom Mauritshaus Abby van Differer, über die größte Überraschung, die eigentlich auch spektakulärste Erkenntnis hier, nämlich, dass das Mädchen mit dem Perlohrring nicht einfach vorm leeren, dunklen Hintergrund steht. Nein, da war einst mehr. In jedem Fall ein dunkelgrüner Vorhang. Und der ist ja für viele Vermeer-Gemälde durchaus üblich. Man denke an die Briefleserin aus Dresden oder an die Briefschreiberin aus Dublin. Auch die Allegorie des Glaubens aus dem Metropolitan in New York. Da sind überall Vorhänge. Und hinter dem Mädchen mit dem Perlohrring, wie das Bild hier in Holland heißt, war also auch so ein Vorhang.
Aber wer diese Frau ist, das ist ja so die ganz große Frage. Das bleibt ja immer noch im Dunkeln, oder?
Ja, leider. Und die Direktorin des Mauritshauses, Martine Rosselink, die hat das so formuliert.
Und natürlich die größte Frage, warauf das Antwort so graag zouden willen hebben: Wie ist dit Mädchen?
Die größte Frage, auf die wir so gerne eine Antwort haben würden, lautet natürlich: Wer ist dieses Mädchen? Da muss ich Sie leider enttäuschen, das wissen wir nach wie vor nicht. Wir wissen nicht, ob es sie gegeben hat, ob Vermeer sie erfunden hat. Dieses Geheimnis gibt sie nicht preis.
Das Mädchen gibt das Geheim von ihrer Identität helaas nicht preis.
Aber wir haben sie besser kennengelernt. Wir sind ihr näher gekommen.
Aber wir sind wel dichter bei ihr gekommen.
Also die Forscher, die sind alle doch ziemlich zufrieden heute, als sie diese Ergebnisse präsentiert haben. Und es gab ja nicht nur die Entdeckung des grünen Vorhanges, sondern auch noch viele kleinere Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass das Bild doch signiert ist, das ist kaum zu erkennen, aber es ist so, oben links. Es wurden auch Haare von Vermeers Pinsel auf der Leinwand entdeckt. Und das ist natürlich schon auch spannend, wenn man von diesem Mann überhaupt nicht weiß, wie er gemalt hat, dass man jetzt doch ein bisschen Anhaltspunkte zu seinem Pinsel hat. Und vielleicht die zweitwichtigste Erkenntnis, es heißt ja immer, das Mädchen ist sehr schön und alle bewundern sie, aber seltsam, die hat ja keine Wimpern. Stimmt nicht, hatte sie doch. Mit Hilfe von Röntgenscannern sind sie jetzt aufgetaucht. Ganz feine, dunkelbraune Wimpern hat Vermeer da einst gemalt, aber die sind eben im Laufe der Jahrhunderte verblasst und mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen.
Konnte man durch diese modernen Untersuchungsverfahren auch noch was über die Maltechnik erfahren, außer den Pinselhaaren?
Ja, wir wissen jetzt doch, wie er das Mädchen gemalt hat, nämlich konsequent von hinten nach vorne. Erst der Hintergrund, dann ihr Gesicht, dann die gelbe Jacke, der weiße Kragen, dann der Turban und dann die berühmte Perle. Und das ist wirklich ein Meisterwerk, ja, des Minimalismus kann man sagen. Die ist nur hingetupft mit einigen wenigen Pinselstrichen. Ein paar deckend weiße Farbstriche, ein paar transparente Striche. Das ist eigentlich nur ein Hauch, eine Illusion. Und die Perle hängt auch nicht, die schwebt. Es gibt keine Verbindung zwischen zwischen Ohr und Ohrring. Und die Forscher haben ganz genau hingeguckt. Sie ist auch nicht rund, sondern tropfenförmig. Und vielleicht noch eine letzte Erkenntnis jetzt zur Maltechnik. Auch Vermeer hat es probiert, sich zu optimieren, hat die Komposition geändert, den Rand des Turbans nach oben verschoben, das Ohr ein bisschen versetzt. Also der Mann war sich auch unsicher, wie viele andere Maler auch.
Und welche Farben hat er benutzt?
Ja, die Farbpalette, die wurde jetzt erstmals detailliert beschrieben. Und woher auch die Zutaten seiner Farben kamen, das weiß man jetzt, die kamen aus der ganzen Welt. Aus Asien, Lateinamerika, Großbritannien. Und alles das gab es in Delft, in dem kleinen Delft, so wie es eigentlich in ganz Holland exotische Waren gab, weil diese junge Republik eben so unglaublich reich war und es diese Handelsschiffe der Westindischen und auch der Ostindischen Handelskompanie gab. Das Kaminrot, was Vermeer benutzt hat, das stammte zum Beispiel von Schildläusen, wie sie auf bestimmten Kakteen in Mexiko saßen und immer noch sitzen. Das Bleiweiß, das kam aus England. Und dann das Lapislazuli, das kam aus Minen in Afghanistan. Daraus wird ja das Ultramarin gewonnen, dieses geradezu traumhafte Blau. Mhm. Unglaublich teuer, das war im 17. Jahrhundert teurer als Gold. Und auffallend ist eben, dass Vermeer das geradezu verschwenderisch benutzt hat bei diesem Bild. Und wahrscheinlich zuvor auch stark erhitzt hat, damit er das Mineral leichter zerreiben konnte und das Blau, was ohnehin schon so unglaublich blau ist, noch blauer wurde. Also der Mann wusste ganz genau, wie er sein Material einsetzen musste für optimale Effekte.
Dennoch, Frau Schweighöfer, für mich als interessierte Laien sind das jetzt schon sehr, sehr spezielle Details und keine Sensationen. Die Tatsache, dass die jetzt heute in so einer Pressekonferenz präsentiert wurden, die lässt ja doch auf so enormes öffentliches Interesse schließen. Dienen solche Aktionen also wirklich kunstwissenschaftlichem Interesse oder bedienen die auch so einen Voyeurismus der Interessierten?
Also ich glaube, da ist beides der Fall. Für die Wissenschaft sind das schon wirkliche Erkenntnisse. Es ist ein Puzzle, bei dem ganz, ganz langsam alle Stückchen so auf ihren Platz fallen. Für Laien mag da vielleicht wenig Spektakuläres jetzt dabei sein, aber die Entdeckung des grünen Vorhanges, das ist eigentlich schon sehr spektakulär. Ich meine, das Bild muss dann ganz anders ausgesehen haben. Das Mädchen mit dem Perlohrring, da denken wir an Blau, Weiß. Ja, und da war noch ein dunkelgrüner Vorhang drauf. Und da darf man jetzt gespannt sein, weil das war nur die erste Phase der Untersuchung, da kommt eine zweite und das soll rekonstruiert werden, wie das Bild ursprünglich aussah. Und das ist, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt drauf.
Kerstin Schweighöfer über neue Erkenntnisse zu Jan Vermeers berühmten Gemälde Mädchen mit dem Perlenohrring, das im Mauritshuis-Museum in Den Haag hängt. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und wir wenden unseren Blick an dieser Stelle auf den afrikanischen Kontinent. Katastrophale Folgen warnen Experten aus dem Westen. Wird das Coronavirus dort anrichten? Solche Aussagen kritisieren wiederum afrikanische Intellektuelle, die helfen nicht weiter. Denn sie verstärken nicht nur das stereotype Bild eines hilflosen Kontinents, sondern hemmen eigenständige Entwicklungen. Im Gegenteil, sollte man die aktuelle Krise doch eher als Chance begreifen, schreiben sie in zwei kürzlich veröffentlichten Briefen. Leonie March hat mit den Unterzeichnern und Initiatoren dieser Briefe gesprochen.
Ausgangssperren, wohin man schaut. Auch überall auf dem afrikanischen Kontinent sind Bürger gezwungen, zu Hause zu bleiben. Es ist ein Modell für alle, ob es passt oder nicht, im Norden erdacht, dem Süden übergestülpt, kritisiert Amy Nyang, Dozentin für internationale Beziehungen an der Johannesburger Witwatersrand-Universität.
There hasn't been space for any
afrikanischen Staaten wurde keine Möglichkeit eingeräumt, einen eigenen Weg im Umgang mit der Pandemie zu entwickeln. Stattdessen gibt die WHO Anweisungen und damit indirekt die Länder des Nordens. Obwohl diese Maßnahmen in unserer gesellschaftlichen Realität ans Absurde grenzen. Wenn es Raum für andere Ideen gegeben hätte, hätte man vielleicht eine andere Lösung gefunden. Aber die globale Marschrichtung ist vorgegeben und alle müssen sich daran halten. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. Und symptomatisch für das globale Kräfteverhältnis. Die Zeit sei reif für einen radikalen Wandel, lautet die zentrale Botschaft ihres offenen Briefs. Amy Nyang hat ihn gemeinsam mit dem senegalesischen Ökonomen Ndongo Sambal Sila und Lionel Sewounou verfasst, der in Paris Jura lehrt. Über 100 afrikanische Intellektuelle vom Kontinent und aus der Diaspora haben diesen Appell mittlerweile unterschrieben. darunter auch die Chemieprofessorin Karin Njoko-Jose, deren Leben sich zwischen der Schweiz, der Universität in Würzburg und der Demokratischen Republik Kongo abspielt, wo sie ein Stipendienprogramm leitet. Die politische Führung in Afrika ist komplett von dem abgekoppelt, was an der Basis geschieht. Wenn sie krank werden, fliegen sie zur Behandlung ins Ausland. Dort studieren auch ihre Kinder. Aber jetzt stecken sie selbst fest. Jedes Land ist auf seine eigene Infrastruktur angewiesen und die Probleme sind unübersehbar. Es gibt zwar Expertise und Erfahrungswerte auf dem Kontinent, aber sie werden nicht gebündelt. Darüber sollten wir nachdenken, und zwar gemeinsam auf panafrikanischer Ebene. Diese Forderung wird auch im zweiten Brief afrikanischer Intellektueller laut, den auch die in Europa bekannten Vordenker in der Dekolonisierungsdebatte Achille Mbembe und Felwyn Sarr unterzeichnet haben. Afrika müsse sich auf seine eigenen Stärken besinnen, Netzwerke bilden, Wissen austauschen, die vorhandenen Ressourcen und Kreativität nutzen. Es sei an Afrika, sich selbst neu zu erfinden. Erste Ansätze dafür sieht Karin Njoko-Jose bereits.
In the Congo for now, in my opinion,
bislang haben die Kongolesen nach einem starken Mann gesucht, der das Land führt. Nun aber beginnen sie Personen wie den Virologen Jean-Jacques Muyembe zu schätzen, der schon im Kampf gegen Ebola unverzichtbar war. Ein kompetenter, mitfühlender Mann, der die Alltagssorgen der Bürger ernst nimmt. Insofern ändert sich die Sicht ein wenig, vor allem in der jungen Generation. Doch ein Mentalitätswechsel allein und auch das überall sichtbare Engagement der Zivilgesellschaft werde nicht ausreichen, entgegnet Amy Nyang, solange der Kontinent als reiner Rohstofflieferant ohne Mitspracherecht behandelt werde.
The nature of global
Die globalen Regierungsstrukturen sind von Natur aus zutiefst ungerecht und zerstörerisch für afrikanische Ökonomien. Afrika exportiert Rohstoffe zu Preisen, die es selbst nicht kontrolliert. Die meisten afrikanischen Staaten geben einen Großteil ihrer Budgets zur Schuldentilgung aus, auf Kosten eigener Infrastruktur. Selbst dem durchsetzungsfähigsten afrikanischen Präsidenten wird es nicht gelingen, die Bedingungen des Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank zu ändern. Ich spreche also von einer tektonischen Veränderung. Eine neue Weltordnung, über die auch Intellektuelle auf anderen Kontinenten momentan debattieren. Ein entscheidendes Kapitel in der Dekolonisierung. Doch Amy Nyang bleibt skeptisch. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Pandemie tatsächlich einen solchen Wandel anregen kann. Wir werden eher Zeugen einer geopolitischen Veränderung zwischen den USA und China, aber keiner, die dazu führt, dass der globale Reichtum so umverteilt wird, dass die Mehrheit der Menschen ein einfaches Leben in Würde führen könnte.
Düstere und weniger düstere Perspektiven auf die Corona-Krise in Afrika. Leonie March berichtete für Fazit. Die britische Theatergruppe Forced Entertainment zählt zu den Veteranen des postdramatischen Theaters. Ihre Spezialität sind verspielte Performances voller Selbstironie. Im April wollte die Gruppe eigentlich mit einem neuen Stück durch Deutschland touren, doch in Zeiten von Lockdowns und Social Distancing griff sie dann auf den Webdienst Zoom zurück, um damit die neue Situation theatral zu übersetzen. Endmeeting for All heißt diese Inszenierung, die daherkommt, als ob sie keine wäre. In drei kurzen Episoden sehen wir den Schauspielern in ihren eigenen Wänden beim Videocall zu. Unser Kritiker André Mumont hat beim Schauen häufig geschmunzelt. Das war doch bestimmt viel mehr als nur eine Videokonferenz.
Na, erstmal ist es vor allen Dingen das, eine Videokonferenz. Eine voraufgezeichnete, muss man wohl sagen. Das wird so ein bisschen im Unklaren gelassen, aber man merkt an den genauen Details, wie gut die ineinander greifen, dass es eben voraufgezeichnet ist. Aber wie bei so einer Zoom-Konferenz sehen wir in dem Fall die Mitglieder der Gruppe in jeweils einem Fenster so zusammengebaut, sodass da 6 Personen eben nebeneinander zu sehen sind in ihrem jeweiligen Umfeld. Und dann fangen die an, sich zu verständigen, was aber wie so häufig bei Zoom-Konferenzen nicht immer so richtig gut funktioniert, schon akustisch nicht. Da miteinander gut ins Gespräch zu kommen, ist nicht so einfach. Und das hat sich dann heute so angehört.
I'm on the ground floor. I'm on the ground floor here and people can see in the window.
No idea what you're doing, Claire.
There's children going past. No, I can't hear you.
Sorry, no idea.
I can't hear you. I can't hear you. Sorry, this is much, much harder than traditional acting. What I'm doing is really very hard. No, it's not what I would normally be doing. It's not my, it's much
Claire.
Harder than the stage. It's not my
Claire,
usual.
Are you acting? Or are you just having like a really weird day?
No, I'm sorry, Kathy. You can't hear a word you're saying.
Ja, so funktioniert das. Das waren Claire Marshall und Kathy Naden, die da versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den entsprechenden technischen Problemen anheimfallen, die man eben in so einer Situation typischerweise auch erlebt.
Ja, und das hört sich wirklich total natürlich nicht gespielt an. Ne? Also war das Ding durchgescriptet?
Ich denke schon, ja. Es hat natürlich so den Eindruck, dass es sehr spontan gemacht ist. Es ist so, dass sich die Dialoge scheinbar spontan entwickeln und dann auch eben diese spontanen Pannen passieren. Aber man merkt, es hat eine Dramaturgie und die wissen schon genau, was sie machen. Und der Eindruck überwiegt dann auch. Am Ende dieser übrigens nur 25 Minuten, die diese erste von 3 Folgen gedauert hat.
Und ist das alles nur ein aneinander vorbeisprechen oder gibt es auch ein großes Thema, was da verhandelt wird?
Na, das Thema ist schon die Situation, in der sich jetzt die Performerinnen und Performer befinden. Aber ich muss sagen, dass es doch ein bisschen mehr ist als das, was man jetzt so üblicherweise zu sehen und zu hören bekommt, wenn Theaterschauspieler oder eben Regisseurinnen, Regisseure so ihre Situation reflektieren. Das ist eben immer so bei Forced Entertainment, dass die auf eine subtile Weise raffiniert sind und mit einem Minimalismus ans Werk gehen, der erstmal fast schon unkünstlerisch wirken kann. Da passiert nicht sehr viel, aber dann merkt man doch, das ist genau gearbeitet. Da geht es um kleine Details und auch um kleine Anspielungen. So war das auch bei ihrer Performance Real Magic, die 2017 beim Theatertreffen eingeladen war. Und auch da ging es darum, die Schauspielerei zu reflektieren, also das eigentliche Medium, in dem sie unterwegs sind, auch zum Thema zu machen. Und so war es heute auch in diesen 25 Minuten. Es ging ums Spielen und wie spielt man eigentlich, wenn man sich nicht sehen kann? Wie geht man mit der Situation um? Also Claire Marshall zum Beispiel hatte so eine riesige Perücke auf und Kathy Naden hat dann versucht, sich zum Weinen zu bringen, erst indem sie Wasser sich in die Augen getröpfelt hat. Da haben die aber gesagt, nee, das funktioniert nicht, du musst jetzt ganz dringend eine Zwiebel holen. Das funktioniert nur, wenn du dir eine Zwiebel unters Auge reibst, und dann ging die weg und holte sich eine Zwiebel. Tim Etchells musste zwischendurch weg, weil es an der Tür klingelte und ein Postbote angeblich kam, um Briefe zu bringen. Aber im Grunde genommen geht es schon darum, was bedeutet jetzt Schauspielerei und wie kann man dieses Thema der Quarantäne, des sich nicht sehen und nicht proben dürfens, eigentlich künstlerisch reflektieren. Und das hat mich beeindruckt in 25 Minuten, dass es auf so eine scheinbar lässige und ja auch erstmal oberflächliche Weise passiert. Na klar, die setzen sich eine Perücke auf und reden ein bisschen darüber, dass sie nicht proben können. Aber sie machen das mit sehr viel Witz und auch einer Hintergründigkeit. Einer der Performer zieht sich irgendwann ein Skelettkostüm an. Es geht auch schon um diese ernste Situation, Quarantäne, Krankheit, Tod. Aber das bleibt unter so einer heiteren, melancholischen Oberfläche. Mhm.
Ästhetisch kann man damit ja auch eigentlich gar nicht so viel machen, diese Zoom-Konferenzen. Es ist dieser Split-Screen. Genau. Man sitzt dann davor, ne, immer in so einer Porträtsituation. Und was Sie beschrieben haben, man kann dann da sitzen, man kann sich umziehen und man kann weggehen, dann ist der Platz leer. Mehr ist eigentlich nicht drin, oder?
Genau, mehr ist nicht drin. Aber wenn man sich so überlegt, was auf so kleinen Studiobühnen passiert, oft bei solchen minimalen Performances, da gibt es auch nicht mehr als nach vorne kommen und nach hinten gehen oder mal weggehen. Das heißt, gerade in dieser sehr genau komponierten Weise, wie diese immerhin 6 Bildschirme gefüllt werden, die sich zu einem größeren Bildschirm zusammentun, hat mich das durchaus auch ästhetisch angesprochen. Allerdings muss man natürlich die Erwartungen an solche Formate entsprechend auch klein halten. Das ist kein großes Theater, das ist auch kein großes Performance-Ereignis, aber es ist auch mehr als sich nur zurückzumelden und zu sagen, wir sind noch da und jetzt könnt ihr uns auch mal wieder angucken. Das ist ja so eine Tendenz, die wir im Moment erleben, dass es so ein Bedürfnis gibt, zu zeigen, wir leben noch, wir könnten spielen, wenn man uns ließe. Die haben sich wirklich was überlegt und die spielen auch, wenn auch natürlich minimalistisch, aber immerhin mit Humor und mit einem Hintersinn, der auch funktioniert.
André Mumot über Endmeeting for All, und zwar Episode eines Dreiteilers der britischen Theatergruppe Force Entertainment. Das Projekt entstand in Koproduktion mit dem Pakt Zollverein, dem Hau Berlin und dem Musonturm Frankfurt. Und die kommen heute von Gabi Wuttke.
Die Preisträger der diesjährigen Goethe-Medaille stehen fest. Das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland erhalten der britische Schriftsteller Ian McEwan, die bolivianische Museumsdirektorin Elvira Espejo-Eicker und die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanne. Geehrt werden die Preisträger wie immer für ihr herausragendes Engagement im internationalen Kulturaustausch. Das bisherige Förderprogramm für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland wird auf die ganze Republik ausgeweitet. Das hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters angekündigt. Das Programm mit einem Volumen von 15 Millionen Euro soll mit Unterstützung des Bundestags und der Länder aufgelegt werden. Für Solokünstler, die von Kultureinrichtungen engagiert wurden, die in den Verantwortungsbereich ihres Ressorts fallen, gibt es eine Entscheidung.
Ich kann auch nicht alleine die Wiedereröffnung unserer Kultureinrichtungen verfügen, sondern das machen die Bundesregierung, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder. Und ich hoffe, dass sie sich einen Ruck geben und auch angesichts eines sehr ernstzunehmenden Publikums in diesen Kulturhäusern, die verantwortungsbewusst und mit Sicherheit nicht verhaltensauffällig sind, auch das Vertrauen in die Kultureinrichtungen entwickeln, dass sie in angemessener Weise und unter Beachtung aller Hygiene- und Gesundheitsregelungen wieder anlaufen können.
Der Verwaltungsleiter des Berliner Ensembles wechselt das Theater und kehrt zurück. Thomas Walter wird zur Spielzeit 2021/22 geschäftsführender Direktor der Berliner Volksbühne. Walter war im Haus am Rosa-Luxemburg-Platz bereits von 2014 bis 2018 in derselben Funktion tätig. Er hatte das Theater nach dem Intendantenwechsel von Frank Castorf auf Chris Derkorn verlassen. Künstlerinnen und Künstler haben ab heute mehr Rechte. Dazu ist ein internationales Abkommen in Kraft getreten, der sogenannte Vertrag von Peking. Er soll unter anderem für mehr Einkünfte sorgen, angepasst an das digitale Zeitalter. So können Darsteller von audiovisuellen Werken 50 Jahre lang über deren Nutzung bestimmen. Dietrich Karl Meurer.
Letztlich geht es darum, dass sie einen fairen Anteil erhalten, wenn die Werke gezeigt, vervielfältigt, verkauft oder verliehen werden, analog zu den Rechten von Musikern und Komponisten. Für deutsche Künstler schafft der Vertrag mehr Rechtssicherheit, zum Beispiel wenn sie im Ausland tätig sind. Der Vertrag wurde erarbeitet unter der Regie der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf. 20 Jahre lang wurde darüber gestritten, bevor er 2012 schließlich in Peking unterzeichnet wurde. Es dauerte noch einmal bis dieses Jahr, dass 30 Staaten das Abkommen ratifiziert hatten und es somit jetzt in Kraft treten konnte.
Die britisch-jüdische Wochenzeitung The Jewish Chronicle kann offenbar weiter erscheinen. Nach Medienberichten erwarb ein Konsortium die fast 180 Jahre alte Publikation. An der Spitze stehe nun Sir Robbie Gibbs, ein ehemaliger BBC-Journalist und Kommunikationsdirektor von Premierministerin Theresa May.
Noch einmal Corona. Das Virus traf auch 2 Stipendiatinnen am Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades. Nicht, dass sie erkrankten, aber sie mussten wegen der aktuellen Krise ihren Forschungsaufenthalt nach kurzer Zeit beenden und das Land verlassen. Die überhastete Rückkehr von Los Angeles nach Berlin, die führte dann auch zur Korrektur ihres Forschungsthemas hin zur Frage, wie das Coronavirus Architektur und Stadtentwicklung künftig verändern werden. Friederike Meyer ist Architekturjournalistin und Chefredakteurin bei der Architekturplattform Baunetz und Doris Kleilein ist Architektin und leitet den Architekturbuchverlag Jovis. Jetzt hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, zu Beginn dieser Krise, da kursierten Fotografien von so gespenstisch leeren Städten. Und man konnte auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Stadt, wenn sie so ist, nämlich so entleert, eigentlich nicht die richtige Antwort ist auf die Situation, in der wir gerade sind, weil das, was sie bietet, gar nicht genutzt werden kann. Also zeigt sich Stadt hier gerade von ihrer Kehrseite, von der ungünstigen Seite?
Nein, ganz im Gegenteil. Viele empfinden die Stadt im Moment so schön wie nie zuvor. Wir sind ja alle zusammen, wir machen Erfahrungen, eine kollektive Erfahrung, die wir so noch nie gemacht haben. Wir sind mittendrin in einer Art Versuchsanordnung dazu, wie die Stadt in Zukunft aussehen könnte. Weniger Autoverkehr, mehr Ruhe. Ganze Stadtviertel sind plötzlich vom Lärm entlastet, vom Fluglärm, vom Autolärm. Und es fühlt sich ein bisschen an wie ein endloser, autofreier Sonntag. Also das, was Umweltinitiativen ja schon lange fordern. Und ich denke, es gibt viele, die sich im Moment fragen, will ich nach dieser Krise wirklich zurück zur Normalität, wie wir sie kennen? Oder gibt es nicht Dinge, die wir behalten können? Oder
ich würde gerne zurück zur Normalität. Ich würde gerne wieder ins Theater gehen. Ich würde gerne wieder eng an Passanten vorbeilaufen. Ich möchte nicht mehr diese Abstandsmarkierungen auf dem Boden sehen. Ich möchte keine Atemschutzmaske tragen. Ich will wieder das pulsierende Stadtleben haben.
Wir machen uns natürlich auch Sorgen um die Vielfalt der kleinen Händler, der Cafés, der Bars, der kulturellen Angebote in der Stadt, die jetzt schließen müssen. Es ist unklar, wann sie alle wieder in Betrieb gehen können. Und es wäre sehr fatal, wenn einige davon nicht mehr öffnen können, wenn wir dann irgendwann nur noch zu Starbucks gehen oder nur noch in internationalen Hotelketten übernachten können. Dann haben wir globalisierte, austauschbare Städte und das ganze Leben wäre dahin. Das heißt, wir sehen schon dort einen ganz großen Handlungsbedarf, auch an finanzieller Unterstützung für alle diejenigen, die Stadt Identität verleihen. Und das muss von uns allen getragen und gefördert werden, weil das macht Stadt aus und attraktiv.
Also das heißt, man müsste jetzt versuchen, etwas festzuhalten, was gut ist, nämlich quasi dieses Ökologische der Innenstadt, was Sie gerade angesprochen haben. Aber auch vielleicht eine Stadt krisenfest für solche Virenpandemien zu machen. Also gibt es dazu Überlegungen?
Dazu gibt es unglaublich viele Überlegungen. Die Krise, die wir gerade erleben, ist ja eine von vielen Krisen, die unsere Städte, unsere Gesellschaft in der Zeit, in der wir sind, getroffen haben und auch noch treffen werden. Da ist auch der Klimawandel und die Migrationsbewegungen. Es gibt diese, und das ist das Schöne an der jetzigen Zeit, diese viel diskutierte Frage der sogenannten Resilienz, was Städte widerstandsfähig macht gegenüber aller Art von Krisen. Und das ist ganz gut zu beobachten, wie jetzt diese Gesamtheit der zusammenwirkenden Kräfte auch deutlich wird in Deutschland, in unseren Städten und in Kommunen. Insofern, dass es also darum geht, dass wir nachhaltige Mobilitätskonzepte haben, wo alles gerecht verteilt wird, wo es einen ÖPNV-Verkehr gibt, wo es sichere Fahrradwege gibt, dass wir gute Freiflächen haben, die Vielfalt und ermöglichen und die nah bei den Wohngebieten sind, die fußläufig zu erreichen sind und in denen sich alle aus dem Weg gehen können. Auch eine Stadt hat ja oft viele Bewohner und die braucht entsprechend viel Freiraum. Und ganz wichtig ist in dieser Zeit auch zu erleben, was eine Stadt mit starken Commons ausmacht, also mit Menschen, mit nachbarschaftlicher Hilfe, die bereit sind, zuzupacken, einander zu helfen, die sich bürgerschaftlich auch engagieren für die Schwachen und zugleich eine Stadtverwaltung, die personell gut aufgestellt ist, die in der Lage ist, auch solche Sachen gut zu meistern, gut Krisen zu bewältigen und die auch das Vertrauen ihrer Bürger genießt.
Ist die Stadt virenfest?
Die virenfeste Stadt gibt es nicht. Also das, diese ganze Diskussion um eine pandemiesichere Stadt oder Architektur, die erinnert einen sehr an die Diskussion über eine terrorsichere Stadt. Und da muss man auch sagen, nein, die gibt es nicht. Wir können uns nicht einbunkern, wir können nicht überall Poller aufstellen und Betonschranken. Das wird die Stadt nicht sicherer machen. Und genauso wenig können wir keine Viren- oder keimfreie Stadt bauen. Ich würde sagen, alles, was dazu beiträgt, dass Menschen sich die Probleme der Stadt als ihre eigenen begreifen und an der Stadt mitarbeiten, All das macht Städte auch resistenter gegen Pandemien und andere Katastrophen.
Stadt ist ja per se erstmal Dichte, so von der Idee, ja. Das fällt uns ja jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Kopf, wo wir in unseren Homeoffices sitzen und eigentlich gerne mehr Platz hätten, wo wir vielleicht gerne einen Balkon hätten oder einen Garten, um einfach dann doch mal rauszutreten. Gibt es Auswege daraus?
Ja, also ich sag mal, die Dichte an sich ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir die Dichte organisieren. Wir können und müssen sie besser organisieren und auch, wie wir sie gestalten. Ich sag mal, die Stadt ist ja nicht ganz fertig gebaut. Man kann sie weiterentwickeln. Und wenn jetzt jede Wohnung, ja, ich sag mal, in Kurzfassung das hat, was sie braucht, um eine längere Quarantänezeit zu überstehen, ein Balkon oder eine Terrasse, vielleicht ein mobiles Zimmer, ein flexibles Arbeitszimmer, kurze Wege in den nächsten Park und zum Einkaufen, dann ist die Stadt eigentlich ein guter Ort, um so eine Quarantäne zu überstehen.
Heißt das, wir brauchen größere Wohnungen und mehr Parks in den Städten?
Wir brauchen nicht unbedingt größere Wohnungen, wir brauchen intelligentere Grundrisse, wir brauchen flexiblere Grundrisse, das ist keine Frage der Größe. Wir brauchen auf jeden Fall, das wurde in den letzten Jahren zum Teil ja auch vernachlässigt, weil schnell und billig gebaut werden musste, wir brauchen den privaten Freiraum an der Wohnung, der ist zurzeit extrem wichtig, wer den nicht hat, hat wesentlich größere Probleme. Und wir müssen uns vielleicht auch einlassen auf andere Formen der Gemeinschaft. Gemeinschaftsräume ist ja etwas, was in manchen 60er-Jahre-Wohnhochhäusern so ein bisschen vergammelt ist und leer steht. Es gibt aber auch neuere Formen der Gemeinschaft. Es gibt Beispiele wie Genossenschaften in Zürich oder in München, die Gemeinschaftsräume teilen, jetzt für Kinderbetreuung oder auch mal für die Quarantäne oder auch für Notfälle.
Die Stadt ist ja an sich erstmal so ein träges System mit jahrhundertealten Bauten. Klar, haben Sie gesagt, erneuert die sich. Aber jetzt erfahren wir ja gerade, dass ganz schnell gehandelt werden muss. Also auch gerade in diesem medizinischen Bereich. Ne? Wir brauchen Betten. In anderen Städten wurden schnell Krankenhäuser gebaut. Dann gab es irgendwie schwimmende Krankenstationen. Also wie passt denn diese Anforderung der Flexibilität und des schnellen Handelns zusammen mit einer Struktur, die eigentlich für die Schnelligkeit gar nicht so ausgerichtet ist?
Also Sie haben es ja gerade gesagt, wir befinden uns derzeit natürlich im Krisenmodus. Wir müssen sehr schnell handeln und Infrastrukturen hochfahren. Und wir erleben aber auch oder wir denken, dass dieser Zustand noch sehr lange anhalten wird. Also dass wir uns auf Dauer auch in einem Off-On-Modus befinden werden. Also dass auch mal die Schulen, die Kinder in Kitas und Schulen zeitversetzt gehen müssen, dass Konzerte plötzlich ins Internet verlegt werden oder dass wir immer wieder wechseln zwischen Homeoffice und Großraumbüro. Und dass wir dafür natürlich eine Planungsstruktur brauchen, die anders ist als die klassische hergebrachte Stadtplanung, die bisweilen ja Jahrzehnte dauert, von der ersten Idee über die Projektfindung, die Wettbewerbe, den Bau und den Bezug des Quartiers. Und die gibt es aber, die gibt es seit langem. Wir haben prozessorientierte Stadtentwicklung auch seit langem in den Hochschulen verankert. Es gibt Möglichkeiten, dass die Menschen ihre Stadt mitgestalten können, dass es in sogenannten Charretts, wo viele Leute zusammenkommen, die sogenannten Shareholder einander miteinander diskutieren und dann verhandeln, was das Stück Stadt sein kann. Und wenn wir das möglicherweise auch über die Digitalisierung jetzt gepusht noch weiter verfolgen und als Stadtgesellschaft auch einüben, kann uns das für die nächste Krise eine gute Grundlage sein.
Friederike Meyer und Doris Kleilein, Stipendiatinnen des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles, forschen nun in Berlin weiter zum Thema Stadtentwicklung nach Corona. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Danke.
Radiokunst im Aufnahmezustand. 5. Staffel.
Ja, die Radiokunst ist bereits in der 5. Woche zu Gast bei Fazit und diese 5. Staffel ist mit dem Titel Regelwerke überschrieben. Es geht also um unseren Umgang mit Regeln. Und wie gestern auch schon, kommt diese Episode 2 der Radiokunst im Aufnahmezustand von Stefanie Heim, die heute ganz dringend mal raus muss. Von innen nach außen heißt diese Episode.
Raus aus der inneren Sicherheit. Aber durchdacht und effektiv. So sollte sie sein, die verbrachte Zeit im Außen. Supermarkthopping war gestern. Es gilt das Prinzip des listenbasierten, planvollen Einkaufens, um unnötige Impulskäufe zu vermeiden und Risiken zu mindern. Der Slogan »Einmal hin, alles drin« war noch nie bedeutender als in diesen Tagen. Der Verzehr, insbesondere von rohem Fleisch, kann Viruserkrankungen verursachen. Regional und saisonal als Leitmotiv unterstützt die lokalen Erzeuger und Händler und trägt positiv zum ökologischen Gleichgewicht bei.
Ja, ja.
Mindestabstände sind stets zu berücksichtigen und einzuhalten.
Jede Person ist eine potenzielle Gefahr. Warnung vor Kindern. Sie stellen vor allem in engen Supermarktgängen ein enormes Risiko dar, da sie sich meist unkontrolliert erwachsenen Personen nähern und dabei keine Mindestabstände einhalten. Das Aufsuchen und eine anschließende klare Ansprache ihrer Erziehungsberechtigten sind hierbei unabdingbar. Vorsicht auch vor Joggern. Sie stoßen größere Mengen an Atemluft aus und stellen somit ein hohes Risiko zur Infektionsübertragung dar. Beim Erblicken von Menschenansammlungen gilt es, Ruhe zu bewahren. Die Polizei ist nur einen Notruf entfernt und wird die Situation zeitnah auflösen.
Mindestabstände sind stets zu berücksichtigen und einzuhalten.
Das Umarmen von Polizisten oder Passanten ist nicht gestattet. Ein freundliches Nicken oder Winken ist hingegen unbedenklich. Die Niesetikette gilt auch auf Gehwegen. Benutzte Masken und Handschuhe, die auf dem Fußgängerweg entsorgt wurden, sind stets mit einem Sicherheitsabstand zu umgehen. Das private Auto ist der Schutzraum dieser Tage. Ein sauberes Auto schafft einen klaren Geist. Die nötige Frischluftzufuhr erfolgt durch gelegentliches Öffnen und sofortiges Schließen der Fenster. Es gilt die STVO. Durch frühzeitige akustische Signale können Gefahrensituationen vermieden werden. Beim Tragen einer Sonnenbrille kann diese farblich auf den online bestellten
Sie haben Post.
Mund- und Nasenschutz abgestimmt werden, um den eigenen Typ zu unterstreichen. Kulturelle Angebote wurden vorübergehend in die bekannten Baumärkte verlegt. Die Avantgarde findet sich dafür natürlich mit Vorliebe im Bauhaus ein.
Ja, ja.
Performance-Künstler räumen hier Regale ein und aus. Ein und aus. Die Kulturvertretenden laden an der Infothek, maskiert und ungewohnt distanziert, zum persönlichen Gespräch.
Mindestabstände sind stets zu berücksichtigen und einzuhalten.
In der Holzabteilung arbeitet ein Künstlerkollektiv an zeitgenössischen Werken. Installationen aller Art gibt es im Sanitärbereich zu entdecken. So ein schönes Klo. Die Kunst des Ready-Made feiert hier ihr Comeback. Zwischen der Zierananas und den Hortensien lädt die Hörspielwiese zum Verweilen ein. Liegestühle sind ja auch schon da.
Seine glasigen Augen stierten sie weiterhin.
Seine glasigen Augen stierten sie weiterhin gleichgültig an.
Gleichgültig an.
Selbst.
Um von diesem Kulturüberangebot nicht überschwemmt zu werden, empfiehlt sich eine zeitige Rückkehr in die innere Sicherheit. Von innen nach außen. Ein Hörstück von Stefanie Heim. Aus der Reihe Radiokunst im Aufnahmezustand.
Ja, und morgen folgt die Episode Selbstachtung von Susanna Pfister. Und an dieser Stelle die Kulturpresseschau hier bei Fazit heute von Hans von Trotha.
Jetzt, wo der Föderalismus endgültig zerfleddert, was man eine deutsche Corona-Strategie hätte nennen können,
klingen die Analysen dessen, was vor sich geht, vielleicht schärfer, als sie gemeint waren. Schließlich gehen sie von einem Konsens aus, der sich gerade auflöst. Es gibt eine natürliche Konkurrenz der Grundrechte, stellt Jens Jessen in der Zeit fest. Weder das Recht auf Leben, noch das auf Freiheit, noch das auf Gleichheit lassen sich absolut verwirklichen, ohne das jeweils andere zu beschädigen. Jessen beobachtet eine Mischung von moralischer Einschüchterung und einer, allerdings nur höchst punktuellen, Verabsolutierung des Gleichheitsgrundsatzes. Die Stichwörter lauten Solidarität und Diskriminierungsverbot. Mit diesen wurde der, so Jessen, naheliegende Einwand abgeschmettert, dass es vielleicht besser sei, die Kontaktsperren auf die Hochrisikogruppen der Älteren und gefährlich Vorerkrankten zu beschränken, anstatt das ganze Volk einzusperren. Allein nur diesen Gedanken zu denken, so Jessen, der seinem Text die Notiz hinzufügt, der Autor gehört zur Hochrisikogruppe der über 60-jährigen Raucher, sei als zynisch und ungerecht gebrandmarkt worden. Als würde Gerechtigkeit gebieten, dass Beschränkungen, die für den einen hilfreich oder lebensnotwendig sind, sofort und ausnahmslos allen anderen aufgezwungen werden. Darf, wenn einer auf den Rollstuhl angewiesen ist, niemand anders mehr zu Fuß gehen? Wenn einer salzlose Diät braucht, kein anderer sein Essen salzen? Man muss, so Jens Jessen, die Gedankenfigur einmal und sei es zynisch zuspitzen, um den scheinhumanen Schleier von der logischen Struktur des Arguments zu reißen. Willkommen in Phase 4 der Krise. Nach den Politikern, die sich schnell aus dem Staub gemacht haben, erklärten uns die Virologen die Krise, gefolgt von den Soziologen, die sich nur kurz halten konnten. Jetzt sind wir in der Phase der Feuilletonisten. Einer von ihnen ist Lothar Müller. Er ruft der Phase 3 schon hinterher, es sei immerhin möglich, dass einer Gesellschaft etwas entgeht, wenn sie ihre Selbstbeschreibung den Soziologen überlässt. Ihm geht es um jenes Element des sozialen Lebens, das von der Corona-Krise am stärksten betroffen ist, die physische Anwesenheit. Anwesenheit, so Lothar Müller im Süddeutsche Feuilleton, ist ein Wert an sich. Er war mit der Gegenwart im Bunde, die lange Kontrastbegriff nicht nur zur Vergangenheit, sondern vor allem zur Abwesenheit war. Für Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstagspartys ist das Vermischte zuständig, so Müller, allenfalls das Feuilleton. Jedoch, sie sind im eminenten Sinn Gesellschaft. Ihre massenhaften Absagen sind ein Unglück von beträchtlichen Ausmaßen, veritable Gesellschaftskatastrophen. Was in der FAZ der Drehbuchautor und Regisseur Hans Steinbichler mit der Bemerkung bestätigt, die Währung und die Basis für alles, was wir tun, er meinte mit jene, die Filme machen, ist Nähe. Und die Corona-Pandemie ist ein Feind, der den Menschen in seinem innersten Bedürfnis von Nähe frontal packt und angreift. Die Taz hat auch einen Regisseur. Daniel Kretschmer bringt ein Kammerstück für einen Regisseur. Eingesperrt in zu enge Segmente, mit der Außenwelt über Monitore kommunizierend, produzieren wir als Event getarnte Eintönigkeit. Ohne verbindliche Textvorlage improvisieren wir uns durch überlange Abende. Leben wie immer in einer Castorf-Inszenierung, findet Kretschmer und fährt fort. Frank Castorf aber ist unzufrieden. Selber wie ein disparater Schauspieler unter fremder Regie ratlos am Bühnenrand brabbelnd, gibt er seine Hilflosigkeit zu Protokoll, und zwar dem Spiegel. Er ist, kann man in der Taz nachlesen, gegen Hygienevorschriften, gegen Abstandsgebot, gegen Virologen und besonders gegen Angela Merkel, von der er sich nicht sagen lassen will, dass er sich die Hände waschen müsse. Castorf mag außerdem Trump, Zitat, weil der aus der Reihe tanzt. Obendrauf gibt's noch die Kalenderweisheit, dass der Tod zum Leben gehört. Castorf hat keine Angst davor und ruft deshalb zum republikanischen Widerstand auf. Diesen, den aktuellen Castorf, fasst Kretschmer so zusammen. Verbeugung, Vorhang, keine Pointe. Wie immer.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine gute Nacht.